Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Wieder eine neue Folge. Wir besuchen heute Frau Gramann in ihrem sehr ordentlichen, sehr edlen Zimmer. Alles ist immer picobello aufgeräumt bei Frau Gramann und Sie machen auch einen aufgeräumten Eindruck.
Ja, also Ordnung muss um mich rum sein.
Das brauchen Sie.
Wenn ich auch nicht gerne Ordnung schaffe und Ordnung halte. Also ich bin keine Hausfrau und ich bin kein Staubfädler, aber von Zeit zu Zeit, dann muss ich eben wieder mal. Aber nur unter Zwang mache ich überhaupt mal sauber und räume auf und sortiere.
Dafür sieht es wirklich gut aus. Und was hier noch immer sehr schön auffällt, ist der bunte Hahn an der Wand.
Der Hahn, ne? Ja, an dem hänge ich auch. Und deswegen muss er überall mit mir hin.
Ein riesiges Bild eines vielfarbigen, wunderschönen Hahns.
Ja, das ist eine Plätttechnik. Da wird Malerwachs tropfenweise, wissen Sie, auf der Leinwand verteilt. Und okay. Mit dem Bügeleisen werden dann die Kurven gezogen.
So ist der entstanden. Und ich finde, Frau Gramann, dass es auch Ihnen immer so gut gelingt, Farbe in Ihr Leben zu bringen. Darüber staune ich, weil wir kennen uns schon 2 Jahre und es gab Phasen, wo das Leben auch trostlos hätte werden können. Aber Sie haben immer wieder Farbe hineingebracht und auch nicht das Lachen verlernt.
Nein. Und so ein Tag wie gestern, da habe ich abends gedacht, du hast gelebt wie immer. Morgens war natürlich also Sturzprävention, Übung. Dann hatte ich einen Augenblick Ruhe. Und dann haben wir ja 2 Jungs hier, die wir angestellt haben. Die fahren gerne mit mir raus. Ins Grüne und dann gucken wir den Schwänen zu und so und beobachten die Natur und wie sie sich jetzt verändert und so. Ja, das war also schnell nach Mittag dran. Und dann bin ich wiedergekommen, schnell Kaffee getrunken und nach dem Kaffee trinken stand schon meine Begleitung vor der Tür. Da hatten wir einen Termin und dahinterher habe ich mir Gedanken gemacht, kaum waren zurück, Abendbrot. Und dann kam schon die Helferin und hat mir gesagt, um 19 Uhr ist Duschen dran.
Noch ein Termin.
Ach, und dann war ich schon ein bisschen müde und dann noch duschen. Und als alles vorbei war, um 7:30, habe ich die Augen zugemacht. Feierabend. Ich habe noch nicht geschlafen, aber ich hatte es satt.
Es war richtig viel los an dem gestrigen Tag.
Also muss ich sagen, da war so viel drin, wie sonst zu Hause im normalen Tag auch gewesen wäre.
Das bedeutet, das Leben im Pflegeheim muss nicht langweilig
sein. Um Gottes Willen. Und heute auch. Wir haben ja schon was gemacht. Da hatten wir Bauklötze und da mussten wir dann Figuren zurechtbauen und so. Also das war ganz schön anstrengend, wissen Sie? So 1 Stunde lang immer, das muss passen. Wie passt das? Ja, so rum. Nee, so rum geht's vom Muster nicht. Das ist eine knifflige Arbeit. Und die strengt ganz schön an. Ja, und dann bin ich runter und jetzt habe ich überlegt. Aber da wurde ich ja von Ihnen gebremst.
Ich habe tatsächlich schon die ganzen letzten Wochen immer mein PC und Aufnahmegerät mitgeschleppt und habe Frau Gramann nie erwischen können, weil sie immer auf Achse sind.
Ja, ich bin sehr viel. Und ich bin auch gerne auf Achse, weil das Eintönen hier im Zimmer kommt A, noch früh genug und B, sage ich mir, es macht die Knochen nicht beweglicher. Du musst laufen. Also das ist nicht nur Spaß an der Freude oder wie man so sagt, sondern tatsächlich, dass ich mir einrede, du musst raus, du musst laufen, du musst dich bewegen. Also ich zwinge mich auch.
Ja, den Eindruck habe ich auch, dass sie manchmal auch mit viel Strenge mit sich selbst umgehen, ja, und sich viel abverlangen. War das immer so, Frau Kramann?
Ja, wie soll ich sagen? In ganz früher Kindheit war das wohl nicht so. Aber ich habe relativ früh geheiratet und wie man so als junges Mädchen ist, einen möglichst schlauen Mann.
Ja, klingt logisch.
Und der war sehr schlau und er wurde immer schlauer und seine Frau auf der Strecke. Und da habe ich gelernt zu kämpfen und mich zu zwingen, ein Programm zu haben. Und ich hatte ja dann auch das Kind. Ja, seit der Zeit kommt das, dass ich mich also wirklich aufraffe.
Ja, auch ich, unabhängig machen, ja, ne?
Gerade weil diese Distanz, die wurde immer größer. Er war schlau. Und auf jeden Fall war er nicht besonders kompromissfähig.
Ja.
Und das hat mir dann Schwierigkeiten gemacht. Wenn ich was nicht begriffen hatte, mach das und das. Es war selbstverständlich.
Also
das,
er war da fordernd auch.
Er, ja, war da fordernd. Und wenn es nicht klappte, am Schluss hieß es dann auch mal, du dumme Gans.
Oje.
Und das war schon ganz schön schlimm. Und das musste ja aus der Welt geschafft werden. Und da habe ich angefangen, mich zu fordern, mir ein Programm zu machen. Ich habe dann ja noch mal ein Studium angefangen und noch eins. Und so, bis ich eigentlich auf der Höhe war, auf die ich wollte.
Ah ja, Sie haben sich nicht unterkriegen lassen, sondern sind Ihren eigenen Weg,
ja,
mal gegangen.
Ab da war eigentlich der Weg ein eigener. Und der hat sehr viel abverlangt. Hm. Das Kind, den Beruf, das Studium nebenbei, ein Haushalt. Mein Mann war so fein, der brauchte jeden Tag ein gebügeltes Oberhemd. Dann wisst ihr, das muss ja vorher gewaschen werden. Zu meiner Zeit damals, als ich junge Frau war, war das ganze Leben ja mühsamer.
Wie hat das funktioniert, das Leben zu Ihrer Zeit als junge Frau? Wie war der Alltag?
Ja, wie war der Alltag? Aufstehen, genau wie hier auch. Kind war auf dem Programm. Fertig machen, dass ich mitnehmen konnte, wenn ich dann zur Arbeit ging. Abliefern in der Krippe. Da habe ich immer gesagt, Gott sei Dank, dass du Lehrer bist. Da wollte ich eigentlich nichts anderes sein. Man hat ja in der Regel damals noch Mittagsfeierabend gehabt,
ah,
oder
ja,
so um zwei. Und da konnte ich nach dem Schlafen mein Kind abholen und hatte dann dadurch sehr viel auch Zeit für das Kind.
Ja,
und
schön.
Aus der Zeit noch stammt eigentlich meine intensive Beziehung zu meinem Kind, die nie nachgelassen hat. Und deswegen war das so für mich ein Schlag, als das aufhörte. Ja, und dann einkaufen, was man so machen muss als junge Frau.
Man kaufte ja nicht einfach wie hier bei Edeka oder welchem Laden auch immer fix was ein, sondern es gab nicht immer alles.
Es gab nicht immer alles, dann musste man auch mal die Ohren spitzen, wann gibt's was, an,
genau,
welchem Tag kommt welche Lieferung und so. Ne? Und anstehen war auch angesagt. Also es war jedenfalls turbulent. Und dann war eben Gott sei Dank irgendwann mal sechs, Kind ins Bett bringen. Ja, und dann lacht der Kerl da. Ich will bitte ein Märchen. Oder ich möchte das und das. Und dann habe ich ihn auch noch richtig schön zu Bett gebracht. Ich habe ihn also nicht abgeliefert.
Ja.
So im Bett, sondern erstmal auf die Bettkante gesetzt, ein Märchen erzählt, so wie es mir einfiel. Und der Des war Sandmann, dann haben wir beide zusammen Sandmann geguckt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist für dich Feierabend. Dann hatte ich Zeit, die Vorbereitungen zu machen, die ich ja auch als Lehrer brauche.
Ja, und ich freue mich so zu hören, wie viel Zeit Sie sich trotz ihrer Arbeit genommen haben für ihr Kind,
ja,
dass sie das so liebevoll begleitet haben, weil ich auch absolut der Meinung bin, dass es unglaublich wichtig ist, sich Zeit für Kinder zu nehmen und diese Beziehung zu gestalten.
Ja.
Denn das kann man nie wieder irgendwann nachholen.
Nein, das kann man nicht nachholen. Das muss drin sein, das muss mitgehen. Und ich hatte im Gegenteil sogar Schwierigkeiten, als er dann größer wurde. Naja, dann kam er in die Pubertät auch. Und dann war es manchmal schwierig, den Jungen, wie soll ich sagen, mit Überzeugung, die musste man erstmal kriegen, in gewisse Erziehungsrichtungen zu bringen. Ich habe es hinterher bereut. Ich habe ihn beispielsweise überredet, da gab es eine Werbung in der Schule, ein Instrument zu spielen.
Ja.
Naja, und die wurden getestet und dann sagte man hinterher, ja, also gut singen kann ihr Sohn ja nicht, aber der hat ein unwahrscheinliches Taktgefühl.
Mhm.
Das Ergebnis, um die Mutter wurde so viel Honig verteilt, dass sie dann nachgegeben hat. Wobei, wir haben uns hinterher über die Zeit unterhalten. Also er hat reguläre Akkordeonausbildung gehabt mit Abschluss,
ja,
mittlerer Abschluss. Das hätte nicht Not getan.
Jetzt kann ich das gar nicht so ganz nachvollziehen, warum Sie es bereut haben. Erzählen Sie uns das noch.
Ja, weil er hat, als er fertig war, er hat seine Prüfung gemacht. Wir sind nach Hause und dann hat er gesagt, so. Und das Akkordeon genommen und die Ecke gestellt und das war's.
Er hat es nicht mit viel Freude gemacht. War schon ein gewisser Zwang dabei,
ja,
die Jahre es
war,
über.
Ja, und der Zwang kam, wenn Vater von ihm was gut fand. Denn er interessierte sich ja auch für die Entwicklung seines Sohnes. Und ein Instrument spielen war also das Pünktchen. Und das musste genau sein. Ich weiß nicht, wenn ich das heute so sehe, wenn die armen Würstchen mit 6 Jahren dann stundenlang irgendwas machen, ist ja egal, ob Sport oder Musik oder sonst irgendwie. Und die brauchen am Tage eine Stunde, später 2 Stunden. Dann ist der ganze Nachmittag weg. Es ist ja schön, dass die Kinder das lernen. Aber ich bin nicht sicher, ob das immer zum Wohl der Kinder ist. Wie soll ich sagen?
Ja, ich kann es verstehen, Frau Kramann. Das ist ein Abwägen. Das Kind sollte doch auch Freude daran haben.
Ja,
wenn
genau.
Man spürt, das ist nicht der Fall, dann kann das auch zur Qual werden, egal welches Hobby in Anführungsstrichen.
Ja. Und ich sehe das heute auch kritisch. Die Sendung Klein gegen Groß, die gucke ich mir nicht an. Weil ich sage, ach Mensch, ihr armen kleinen Würstchen, euch hat man wieder dressiert.
Und das bereuen Sie, dass Sie mit anderen gemeinsam Ihren Sohn so dressiert haben, in Anführungsstrichen. Hat er denn in all den Jahren auch gesagt, dass er keine Lust hat oder das gar nicht will mit dem Akkordeon?
So richtig gesagt hat er es eigentlich nicht.
Ja.
Und es kam ja auch dazu, dass er Freunde hatte, im Haus, wir haben in der Südstadt im Block gewohnt, die ihn ausgelacht haben,
so,
wenn er jede Woche mit seinem kleinen Wählchen, was er da hatte, und Akkordeon drauf, abgezogen ist zum Unterricht. Und ach du armer Kerl, du musst musizieren und wir können spielen und so. Ne?
Also er war dadurch auch ausgeschlossen aus einer Gruppe.
Ja. Und jetzt, also teilweise hat sich das dann nie wieder zusammengefügt. Und das ermutigt ein Kind nicht, wenn die Kameraden Fußball spielen und er muss mit seinem Akkordeon. Und er war recht weit, der hatte 120 Bässe, sagt mir wenig, ist ein großer Kasten.
Ja.
Den kriegte man zu DDR-Zeiten nur, wenn man vom Konservatorium oder von der Musikschule eine Befürwortung hatte beim Händler.
Ja, ich frage immer auch, im Laufe dieser Aufnahme nach Ratschlägen, wo wir jetzt gerade dieses Thema haben mit dem Sohn. Was würden Sie heute anders machen oder was würden Sie jungen Eltern raten, wie sie mit Kindern umgehen, was die Freizeitgestaltung betrifft?
Also, wenn die Kinder klein sind im Allgemeinen, bis zu 5 Jahren oder so, macht es ja Spaß, mit den Kindern spazieren zu gehen oder ein bisschen Ball zu spielen. Und dann sind die Kinder oft alleine. Entweder weil die Eltern arbeiten oder schon wieder ihre Freizeit im Kopf haben. Es gibt viele Mütter, die könnten mal sagen, Mensch, komm, wollen wir in den Zoo? Oder wenn er sagt, ich würde gern nach Warnemünde und baden und so. Gut, heute fahren wir baden, heute haben wir nichts vor. Dass man das immer eingehen kann auch.
Sich die Zeit nimmt.
Ne? Und die Ausrede, dass ich ja den ganzen Tag arbeite und so. Man kann immer ein bisschen die Arbeit mit der Kindererziehung, also eins dem anderen besser angleichen. Da gibt es Möglichkeiten, wenn man das wirklich will. Sie haben gern ein Kind und kuscheln gern mit dem Kind. Und wenn das dann größer wird, dann wird es uninteressanter und naja. Ja, und das tut mir dann für die Kinder leid.
Ja, sicherlich nicht immer so. Ich bringe das immer in Verbindung damit, dass sie selbst vielleicht auch viel fremdbetreut wurden und ständig irgendwo abgegeben.
Das hat angefangen bei unserer Generation, das sogenannte Abgeben der Kinder. Ich habe meinen auch in der Krippe gehabt. Aber ich hatte immer einen halben Tag frei.
Ja, das ist dann anders, ja. Genau.
Und wir hatten damals noch Schichtunterricht. Entweder ich habe ihn mittags in den Kindergarten gefahren, vorm Dienst und vorm Schlafen. Dann hat er bei mir noch gegessen. Oder ich habe ihn dann vorm Schlafen geholt.
Sie haben sich viel Mühe gegeben. Ja. Das höre ich auch.
Das hat uns auch Spaß gemacht, zusammen zu sein. Und irgendwas fiel einem immer ein.
Ja, glaube ich.
Ja.
Frau Gramann, wollen wir vielleicht noch mal auf Ihre eigene Kindheit gucken, als Sie selber klein waren? Das war nun noch mal wieder eine völlig andere Zeit.
Oh ja, das ist lange her. Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr gute und ordentliche Kindheit gehabt. Vater war ja selbstständig, er war Schmiedemeister. Meine Mutter zwar ohne Beruf, aber die musste ja Essen kochen für die Lehrlinge und so.
Also die war ein großer Betrieb, ne?
Wir hatten immer so 3 Lehrlinge. Ich bin aber durch meine Eltern sehr versorgt worden. Mein Vater hielt Wert drauf, am Sonntag nicht zu arbeiten. Weil Sonnabend kann ich nicht sagen, das habe ich nicht so in Erinnerung. Aber der Sonntag war Familientag. Und da sind wir entweder gewandert oder in Zirkus gefahren, also Zirkus angucken. Oder irgendetwas fiel meinem Vater immer ein. Auch mal im Wald dann rumgestreut und sich das alles so beguckt. Und die haben sich sehr viel Mühe gegeben.
Ja, das
und meine
stimmt.
Mutter auch. Und in der Woche hatte mein Vater kaum Zeit, aber abends zum Abendbrot war da, dann am Bett war wieder da.
Hat er Ihnen gute Nacht gesagt?
Ja, das musste sein.
Wie hat er das gemacht? Sich einfach auch auf die Bettkante gesetzt?
Ja, ja. Und meine Mutter hat geschimpft. Du hast doch noch deine dreckigen Sachen an. Oder wenn ich so gekommen bin, ne? Und Papi oder wie ich gesagt habe, Vati, dann hat er die Arme breit gemacht. Dann habe ich mich hier dran geschmissen. Und dann sah ich aus wie ein Schornsteinfeger. Und dann hat meine Mutter geschimpft. Du sollst dir doch die Mühe machen und anderes anziehen, wenn du mit dem Kind bist. Da war mein Vater ganz egal. Und insofern, er hat mich auch geduldet, obwohl ein Mädchen. Aber ich hatte eben kein Interesse an Puppen. Ich hatte meine Puppen und meine Puppenstube, wie sich das gehört.
Ja.
Aber mein schönster Platz war die Werkbank in der Werkstatt.
Ja, was haben Sie da gemacht, Frau Grammann?
Da will ich Ihnen sagen, da habe ich eine Werkbank, ist ja breit auch, ne? Dann habe ich mir einen Lehrjungen ausgesucht, geguckt, was er macht, ob es mich interessiert. Ja, interessiert mich. Heb mich mal hoch. Und dann musste er mich auf die Werkbank setzen, hinten an. Und dann habe ich gesessen und dann habe ich aufgepasst, wie er arbeitet. Ich war eigentlich mit den Lehrjungen sehr vertraut. Mhm. Und am Sonnabend wurde ja Sonnabendmittag Schluss gemacht und dann wurde die Werkstatt aufgeräumt. Und dann habe ich jeweils bei dem Jungen, wo ich war, gebettelt. Lass mich doch bitte deinen Werkplatz aufräumen.
Ach, das hat er sicher gern zugestimmt.
Und damals gab es noch diese Gänseflügel. Habe ich gefegt, die Werkbank, und wo er gefeiert hatte, den Platz und unten. Und ich konnte das gut und ich konnte das genau. Ich hatte es ja beobachtet. Und auch sonst die anderen Tage, ich war ja Einzelkind. Aber ich habe das nie gespürt, weil ich eben immer...
Immer mittendrin waren Sie, ne? Und diese Lehrjungs waren ja auch noch gar nicht so alt, ne? Damals haben die, glaube ich, mit 14 auch schon angefangen dann.
Ja, oder? Ja, das waren teilweise auch noch Kinder.
Hm. Und Ihr Vater fand das auch gut, dass Sie mittendrin waren in der Werkstatt.
Ja, und dass ich abends vollkommen beschmiert reinkam und meine Mutter bei all der Arbeit noch meine Sachen wieder in Ordnung bringen musste und mich ins Badefass stecken musste. Ja, das ist ja alles ölig und schmierig.
Ja, ja. Ne? Haben Sie denn auch manchmal was gebaut schon selber oder nur
Nein.
zu?
Ich habe nur zugesehen und es war so, ich hatte so Interesse und ich wusste auch die Handgriffe, die so dran waren.
Ja.
Ne? Ich habe sie ja nicht selber gemacht. Ach, da hatte ich wieder mal verbrannte Handflächen. Da war ich an ein verkehrtes Rohr gekommen, was gerade aus dem Feuer gezogen wurde. Das kam so alles vor, aber das machte nichts.
Ja. Ja,
Hauptsache, ich war mittendrin. Als die Zeit der Berufswahl kam, na, was heißt Berufswahl? Man macht sich ja auch damals in der 7., 8. Klasse Gedanken. Papa, ich möchte auch Schlosser werden.
Schlosser, nicht Schmied.
Und Schmied, also das, was du machst. Und die Sprache um Land ist ja ein bisschen gröber. Eher hau ich dir einen Arsch voll, hat er gesagt, bevor du da unter die Lehrjungen gehst. Also es führte kein Weg rein. Und dabei wäre ich so gern gewesen, Schrauben, wissen Sie, und aufdrehen und alles, was damit zusammenhing.
Das ging nicht, weil Sie ein Mädchen waren.
Ja, also als ich dann einsehen musste mit Schmied und Schlosser, ist kein Kompromiss mit Vater zu machen. Da war er konsequent. Oh Papa, dann lass mich doch wenigstens Feinmechaniker werden. Und dann kam doch dieser schlaue Klassenlehrer dazwischen und dann war es gelaufen.
Also Feinmechaniker durften Sie auch nicht werden, oder wie war das?
Da hatte ich noch nicht das starke Verbot gern gesehen, hätte es mein Vater auch nicht.
Ah, ja.
Aber er hätte das eher geduldet, als so in Schmiede arbeiten.
Und der Klassenlehrer, was hat der gewollt?
Na, was hat der gewollt? Damals nach dem Krieg, gucken Sie, viele junge Leute sind ja im Krieg gestorben. Und wir hatten gerade damals ums Kriegsende hatten wir Bedarf an, wie soll ich sagen, an Intellektuellen. Ja, das waren die Lehrer, die waren eingezogen, dann waren sie an der Front geblieben. Und so aus jedem Beruf waren ja die jungen Leute weg. Und dadurch wurde geworben. Ich bin ja Flüchtling, wenn ich so von den schönen Seiten des Schmiedeberufs spreche. dann spreche ich von meiner Kindheit bis zu 9 Jahren.
Das war die Zeit mit der Werkbank und wo alles so schön war.
Und dann kam die Vertreibung und da ging es härter zu. Dann habe ich auch von meinen Eltern weniger gesehen. Die haben dann hart arbeiten müssen. Mhm. Auch meine Mutter auf dem Feld und so. Ja, und dann kam der Klassenleiter. Ja, ich glaube, ich hätte auch sehr viel Spaß gehabt an einem technischen Beruf. Mhm. Uhrmacher oder, wir waren ja Friedland, das ist ja ländlich. Da haben sie ja nicht so viel Wahlmöglichkeiten für den Beruf. Sie haben nicht so viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Da müssen sie mit dem wenigen auskommen. Und da war eben Feinmechaniker, Uhrmacher. Das habe ich dann versucht, aber es hat mir nichts genützt.
Hm. Und der Klassenlehrer hat, wenn ich das noch hinzufügen darf, gewollt, dass Sie Lehrerin werden?
Ja, der ganze intellektuelle Bereich war so ausgedünnt und eingebrochen nach dem Krieg, dass mit Krampf junge Akademiker gesucht wurden. Ich wäre ja zufrieden gewesen in meinem kleinen Verstand mit dem, was ich Ihnen gesagt genau. habe. Aber wir mussten immer in die Kreisstadt, um Material einzukaufen für die Schmiedearbeit. Ne? Und da durfte ich immer mit Vater mitfahren, auch Breslau. Die haben jetzt Breslau mal gezeigt, da kenne ich einen Teil. Aber da war ich eben Pimpf.
Ganz klein.
Ganz klein, ne? Ja, und da hatte mein Vater gesehen, wie dort die Mädchen so mit bunten Mützen rumlaufen. Mhm. Ja, zu meiner Zeit gab es pro Klassenstufe so eine Art Käppi und jede Klassenstufe hatte ihre eigenen Mützen. Mhm. Da gab es rote und weiße und blaue. Und wer die rote Mütze tragen durfte, der ging ja mit ganz erhobenem Kopf. Das war nämlich dann die oberste Gymnasialstufe. Und da hat mein Vater mir gesagt, so möchte ich dich auch mal sehen. Also war von ihm die Linie schon anvisiert, bevor der Klassenlehrer kam.
Ah, das war sein Wunsch, dass Sie einfach wirklich die höhere Schule besuchen.
Ja, das war schon alles in Papier und Tüten.
Waren denn alle in der Familie damit einverstanden? Haben das die Verwandten auch so gesehen, dass sie
Nein. Aber die eine Cousine, die hatte eine Nonne als Tante oder umgekehrt, eine Tante als Nonne in Berlin. Und der hatte man angeboten, dass sie dort in der Lehrküche kochen lernen und Haushaltsführung. Und das war ja das A und O. Und dann hatte ich noch eine Cousine und deren Eltern hatten ein Geschäft gehabt, eine Fleischerei zu Hause. Suchten natürlich für ihre Tochter jetzt eine Lehrstelle als Verkäuferin in einer Fleischerei. Das waren zwei handfeste Berufe. Und deine Tochter, haben sie mir zu meinem Vater gesagt, was machst du mit der? Na, wartet's mal ab. Und so hat er dann abgewiesen. Aber die gaben keine Ruhe. Und die haben auch mich wissen lassen, dass ich irgendwo doch eine Außenseiter bin. Ja, und wenn du dann älter bist und verheiratet bist, dann musst du auch mal einen Haushalt führen können. Und dann musst du auch mal kochen können. Und dann kannst du das nicht. Und da habe ich gesagt, da macht ihr euch mal keine Gedanken drum. Im Notfall heirate ich einen Mann, der so viel verdient, dass ich mir ein Dienstmädchen halten kann. Da haben sie gelacht, die älteren Damen natürlich. Und dann wurde ich aufgezogen. Hast du schon dir mit dem Dienstmädchen ausgesucht oder so? Ne?
Aber sie haben gelacht, sie haben nicht geschimpft, immerhin.
Na doch, die haben es ernst gemeint mit mir. Die haben auch meinem Vater zugeredet, er solle doch das reinlassen, das Experimentieren mit seiner Tochter da. Vater war eben stolz auf seine Tochter.
Oh, das ist doch auch richtig schön. Und Sie haben es geschafft, oder, ja, Frau Kramann?
Ja, zumal dem ging voraus, ich hatte ja einen Bruder, aber der ist nur eine Stunde alt geworden. Der war zwei Jahre vor mir. Naja, und dann Vater eine Werkstatt und Gewerbe und alles. Und da war zu der Zeit, also auf die Schule muss sie gehen. Eine höhere Bildung muss sie haben. Dumm darf sie nicht sein. Aber sie wird einen Schmied heiraten.
Ach so, das hatte er sich auch vorgenommen.
Das hatte er auch drin. Und ich wusste das, wenn ich dann mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich oder muss ich einen Schmied heiraten.
Und das war auch für Sie in Ordnung?
Ja, da war ich zu unwissend. Wissen Sie, Friedland, das war für mich ein Dorf und da kam wenig Licht rein. Da war ein Beruf schon eine angesehene, auch ein Bäckermeister oder was immer, war schon eine Persönlichkeit. Wenn ich einen Schmiedemeister geheiratet hätte, was ich ja wusste, dass ich ihn heiraten muss, dann wäre das in Ordnung gegangen.
Hat denn Ihr Papa wieder eine Schmiedewerkstatt auch in Friedland dann gehabt?
Nein, wissen Sie, das war unser Verderb. Die ganzen anderen Verwandten saßen in späteren Transporten. Und die späteren Transporte gingen alle nach Westfalen.
Ach so, aber Sie kamen eben...
Und wir waren die Einzigen hier. Und in Friedland war eine Werkstatt gut ausgerüstet, aber eine Schlosserei ist ja egal. Da war der Mann im Krieg geblieben und die hatten keinen Meister mehr. Mein Vater war jetzt weit und breit der Einzige, also mit seinem Meisterbrief, dass er eine Werkstatt leiten durfte.
Ah, und deshalb musste er da bleiben.
Er musste nicht, aber das war für ihn natürlich in dieser auswegslosen Lage der Funken. Er hatte wieder eine Werkstatt, er hatte Gesellen, Lehrjungen,
alles wieder, wie er früher hatte. Ich verstehe das. Ich wollte noch ganz kurz zwei Sachen fragen. Und zwar das eine, wie war denn das als Frau in der DDR? Sie sind ja dann sehr selbstständig geworden, haben Sie ja auch schon beschrieben. Es war bestimmt nicht immer einfach, oder?
Ja.
Erzählen Sie vielleicht noch mal kurz diese Episode, wo Sie essen gehen wollten. Das ist so spannend.
Und das war gar nicht spannend. Das war meine Reise nach Moskau. Mein Mann damals war viel auf Dienstreise und kam nicht wieder oder war länger dort. Da habe ich angerufen und dann hat er gesagt, ich kann nicht kommen, aber du kannst dich auf die Socken machen und kommst zu mir nach Moskau. Naja, was kostet es so in der Jugend? Ne? Da habe ich mich reisefein gemacht, diese engen Hosen, mit Klapperlatschen,
ja,
und ein Pullover drüber.
Ganz modern.
Das war modern. Das war so vertrackt, von Friedland nach Berlin zu kommen. Ich musste in Neubrandenburg, hatte ich 2 Stunden Aufenthalt. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt Abendbrot essen. Und dann bin ich natürlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Lokal ist. Jedenfalls war das auf dem Markt neu aufgebaut, ein modernes Lokal. Geh schnell und ess was. Und komm da rein, kommt mir der Ober entgegengeflogen. Sie können hier nicht rein. Warum kann ich nicht rein? Sie haben Hosen an. Und dann ist das nicht gestattet. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin verhungert auch von der Reise und ich will ja bloß was essen und ich will ja nur am letzten Tisch sitzen und verschwinde sofort, wenn ich gegessen habe. Hm. Dann hat er mich 3-mal gemustert und dann hat er gesagt, nein, kommen Sie schnell rein.
Dann hat er Ihnen trotzdem noch was gegeben, obwohl Sie kein Kleid und keinen Rock hatten.
So ist es.
Ich fand das so interessant, was es damals für Probleme gab, die heute völlig abwegig sind unserer Sicht, ja. Und dass sie dort praktisch abgewiesen wurden, weil sie Hosen anhatten.
Ich habe noch in Moskau viele Probleme gehabt mit den Hosen.
Ja?
Ja, denn mein Mann hat mir abends immer gesagt, wo ich hingehen soll. Da hat er gesagt, du musst in die Rüstkammer gehen. Das war also eine ganz tolle Ausstellungsvilla im Kreml.
Ja, alles, was Sie besichtigen sollten, hat er Ihnen gesagt.
Hat er mir gesagt. Und wenn ich in diese Veranstaltung wollte, dann wurde ich schon immer ganz schön gemustert, wenn ich in meinen Klapperlatschen und in der Hose da antrat. Ich fiel anständig aus der Rolle. Viele Alte haben hinter mir hergeguckt, aber sie haben ja trotzdem ihr Maroschene neue verkauft.
Das ist Eis, ne?
Ja.
Sie lächeln ganz verschmitzt, wenn Sie das so erzählen. Es ist auch manchmal schön, aus der Rolle zu fallen.
Ja, es war nicht gerade schön. Also ich war nie eine, der irgendwas als Wimpel vorne weggetragen hat und verteidigt hat. Aber was mir gefallen hat, das wollte ich schon.
Gut. Frau Grammann, wir sind jetzt gleich fertig. Die letzte Frage, die ich immer stelle, wir haben es vorhin schon anklingen lassen, ist die Frage nach Ratschlägen für jüngere Leute.
Nicht einfach Bildung zur Seite tun, die holt einen ein. Weil, wenn Sie dann später im Beruf sind, brauchen Sie vieles, wo Sie sagen, ach ja, das habe ich gehört, ja. Hätte ich mal damals gelernt, wissen Sie so.
Also der Bedarf holt einen ein.
Das wäre eigentlich mein Hauptwunsch. Und dann hätten Sie auch weniger Zeit, rumzusitzen und Schnaps zu trinken. Ich habe nichts gegen Schnaps, ich habe auch getrunken.
Vielleicht könnten wir sogar fragen, welchen Ratschlag Sie alten Leuten geben können. Wie schafft man das, so zufrieden zu sein?
Die wollen das gar nicht wissen.
Das wollen die wissen.
Aber mich interessieren junge Menschen, sehr junge Menschen, also lebendiges Junges.
Lebendiges Junges interessiert Sie mehr. Okay, ja. Und darüber denken Sie auch viel nach, über die jungen Leute.
Ja, und ich komme auch schnell mit ihnen in Kontakt. Meine beiden Jungen, die ich hier habe.
Die FSJler, ne?
Ich sage immer meine. Aber wir waren so schnell warm.
Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch etwas, was jung hält, wenn man den Kontakt zu jungen Menschen sucht. Ich habe das schon oft erlebt, auch bei anderen Älteren, dass die sagten, ja, es ist wichtig, Kontakt zu jungen Menschen zu halten, sich eben nicht nur vielleicht mit Gleichaltrigen zu umgeben. Könnte man das auch so?
Ja.
Würden Sie das unterschreiben?
Ja.
Ja. Sind wir fertig, Frau Grammann, mit dem Gequassel?
Ja.
Oder wollen Sie noch ein Schlusswort?
Nee, ich will kein Schlusswort mehr. Ich bin schon heiser.